Ja, hallo Angelika. Danke, dass ich dich nochmal interviewen kann. Das heißt, Andi hat dich schon mal interviewt für jetzt TV, ist aber schon was her. Wir sind hier in deinem Gruppenraum und ich sehe da ein Bild von Ramana. Da gibt es ja bestimmt was Inneres dazu bei dir, dass da das Bild steht. Vielleicht könntest du das darüber sprechen.
Ja, erstmal schönen Dank, dass du nochmal die Mühe machst, hier rauszukommen. Und jetzt sind wir hier in den neuen Räumen. Das letzte Interview war noch in Michendorf, in dem kleinen Bahnhof. Und jetzt sind wir hier in der etwas größeren Praxis. Ja, das Ramana-Bild steht da. Und das ist ja eine. Eine Linie, die vielleicht nicht so eine Linie ist, wie sie jetzt bei so einer Staffel ist, dass das so richtig weitergegeben wird, aber eine Verbindungslinie, die sich dann ganz weit ja auch verstreut hat, von Ramana zu Papaji, zu Eli und dann bis hier nach Wilhelmshorst. Und deswegen steht er hier auf einem Ehrenplatz. Und ja, gleichzeitig so, dass die Menschen, die zur Therapie kommen, da das zwar sehen, aber ihnen das nicht so auf die Augen gedrückt wird, aber auch so, dass es da ist. Und in diesem Bild, das ist dieses ganz bekannte Bild von Ramana, da steckt so viel Gegenwärtigkeit drin und Friedlichkeit. Und das merken die Menschen, wenn sie herkommen, auch wenn sie vorher noch nie irgendwas davon gehört haben. Und das ist schön. Das ist ein Geschenk. Also, und dann ist es schön, so die zu würdigen, von denen das Geschenk kommt.
Und ist das auch so, was deinem Inneren entspricht, diese Stille vielleicht, die davon ausgeht, oder?
Ja, du hast ja was unterschlagen, ne? Letztes Jahr steht ja das Ramana-Bild und daneben steht die Göttin Kali. Und das ist ja etwas, worum wir die Inder ein bisschen auch beneiden können, weil sie haben eine Göttin für die Wut und auch für die Lebensenergie. Und dann gibt es auf der einen Seite das ganz Stille und Versunkene und Gesammelte und Friedliche. Und auf der anderen Seite dieses ganz Lebendige und auch manchmal ein bisschen durchsetzungsstarke und ins Leben. Und da ist ein ganz kleines Bild von Amma an diesem Kali-Bild. Und da gibt es ja so Videos, wo sie diesen Schwertkampf macht und dann so, dass sich im Alltag auch einen Platz zu finden, der zu mir passt und wo ich mich dann auch wohlfühlen kann. So, das beides. Deswegen stehen die beiden hier so in diesem Raum.
Und hier bietest du eben Gruppen an, wo die Menschen zusammenkommen. Was passiert da?
Genau, also mein Beruf ist ja ärztliche Psychotherapeutin und ich mache Gruppentherapie schon seit ganz vielen Jahren und schon immer meine Leidenschaft. Nach einer bestimmten Struktur. Und das Schöne ist ja, dass das von der Krankenkasse bezahlt wird und dass die Menschen dadurch 2 Jahre lang ganz regelmäßig kommen können. Und in dieser Zeit gibt es die Möglichkeit, dass sich ganz behutsam was verändert, weil das ist jede Woche und es ist ganz verlässlich und das sind über eine längere Zeit auch ähnliche Menschen. Und es öffnet sich ein Raum und es öffnet sich eine Ausrichtung auf das, was macht mich aus. Und für manche ist das alles, was sie sich wünschen. Manche wünschen einfach nur, dass sie besser schlafen können. Manche wünschen nur, dass sie sich, keine Ahnung, mit dem Chef nicht mehr streiten. Und manche möchten gerne herausfinden, was sie noch tiefer und inniglicher ausmacht. Und so sind diese Menschen alle willkommen.
Und wie sieht es praktisch aus in der Gruppe? Führst du da, leitest du da Meditationen an oder gibst du bestimmte Übungen oder beantwortest du Fragen? Was steht da im Mittelpunkt? Was?
Ganz unterschiedlich. Also bei der Kassentherapie, bei der normalen, bei der Kassengruppentherapie ist es eine eine bestimmte Struktur von einer Eingangsrunde, von einem Thema, von einem Moment von Stille und von dem, was dann jedem zu diesem Thema aufgetaucht ist in der Stille. Deswegen heißt das prismatische Gruppe, weil wir haben dann ein Thema und das faltet sich dann in verschiedene Themen auf, die bei jedem dadurch angestoßen sind, ganz unterschiedlich. Und dann gibt es eine Abschlussrunde und da bin ich da und wir hören einander zu und ich sage manchmal was dazu oder frage was. So. Und dann gibt es ja noch andere Formate. Und in den anderen Formaten ist es ganz unterschiedlich. Also wenn wir jetzt einen Stilleabend hier haben, dann sind wir vor allen Dingen still und atmen und fühlen. Und dann beantworte ich auch Fragen.
Kannst du ein Beispiel für so ein Thema sprechen geben?
In der Therapiegruppe?
Ja.
Mal Revue passieren lassen, was sich jetzt auch eignet und nicht zu die Schweigepflicht sozusagen auch
nicht berührt.
Genau, außer Acht lässt oder also beachtet und nicht außer Acht lässt. Und was mir trotzdem so lebendig ist. Also quer durch den Garten. Manchmal kommt jemand, der ganz neu ist und schildert erstmal in der Gruppe seine Symptomatik, dass er zum Beispiel Panik hat. Und wenn jemand Panik hat, dann weiß der ja am Anfang gar nicht, das ist jetzt eine Panikstörung. Er denkt ja, ich sterbe. So, und dann kriegt er mit, oh, da sind ein paar andere, die kennen was sehr Ähnliches. Und dann sind da welche, die sind schon länger in der Gruppe und die sagen dann, ja, jetzt erinnere ich mich wieder, so war es bei mir auch am Anfang und jetzt ist es gar nicht mehr oder jetzt kommt es nur noch selten oder jetzt weiß ich, was ich da machen muss oder jetzt kriege ich immer mit, wann das kommt und in welchen Umständen. Und dann sind vielleicht welche, die sagen, ja, inzwischen kann ich mich der Angst ganz und gar hingeben. Ja, ich kann also mit dem Entspannungsverfahren, mit dem autogenen Training oder mit der Meditation, was jeder so macht, kann ich, wenn jetzt diese Panik kommt, einfach da so sitzen bleiben und fühl die und lass die durch mich durchwehen. Und das ging am Anfang nicht und jetzt geht es. So, und dann ist es plötzlich auch ganz still. Also so das ganze Spektrum.
Es wird praktisch die Identifikation mit der Angst oder der Panik irgendwie schwächer oder die geht vielleicht dann ganz verloren oder...
Ja, auch das zu glauben, also überhaupt erstmal mitzukriegen, Moment mal, ich sterbe ja gar nicht. Oder wenn mein Vater was Doofes über mich sagt oder meine Mutter, dann bin ich ja jetzt erwachsen. Ja, also das, was man jetzt im spirituellen Feld als Beobachterposition bezeichnen würde, das gibt es ja auch im Therapeutischen. Also so ein inneres Zurücktreten und nochmal hinzuspüren, Moment mal, was ist denn da eigentlich tatsächlich los? Und dann kriege ich mir da, okay, da sitzen irgendwie noch zwei andere und die hatten das auch schon und die leben alle noch. So. Und ja, dann gibt es so einen kleinen Abstand davon. Und man kann das Deidentifikation nennen, aber das, also ich benutze gerne Worte, die so Alltagsworte sind. So. Natürlich, wenn man jetzt mit ganz vielen Menschen zusammen ist, die in so einem spirituellen Kontext sind, dann benutzt man diese Worte. Und man kann ja aber auch, also die Menschen die jetzt gar nicht aus diesem Kontext kommen, dann muss ich andere Worte benutzen und möchte ich ja auch. Also, und das ist ganz spannend, weil das hat manchmal eine andere, so wenn ich jetzt sage, ich identifiziere mich damit, dann hat es sowas so, das ist ein großer Schritt. Und wenn ich sage, okay, ich trete einfach ein kleines Stückchen zurück davon und entspanne mich, dann hat es sowas Natürlicheres. Also dann ist es ein bisschen entmystifiziert auch durch einfach Alltagsworte. Und im Endeffekt aber natürlich passiert das Gleiche. Das ist schön.
Und wie du das leitest, das passiert immer spontan? Oder hast du da irgendwie ein Konzept für, an das du dich hältst?
Nein, kein Konzept. Aber eine bestimmte Haltung und also jedes Feld, also was wir jetzt hier so sprechen, hat ja auch mit Feldern zu tun. Ja? Und wenn ich jetzt im spirituellen Feld bin, gibt es bestimmte Worte und bestimmte Verhaltensweisen. Und mein Feld ist ja schon mein ärztlicher Beruf und die therapeutische Ausbildung und die therapeutische Haltung und besonders die tiefenpsychologische therapeutische Haltung hat ja die hat sich ja aus der Psychoanalyse entwickelt, die Tiefenpsychologie. Und Herr Freud und Herr Jung und all diese Männer haben ja so ihre Erfahrung gemacht und haben ja dann diesen Grundsatz von therapeutischer Abstinenz entwickelt oder sich daran geübt oder wie man das sagen möchte. Und der erste Satz in dem Hoffmann-Hochapfel, das ist sozusagen die Bibel der Psychosomatik, also ein kleines Bibelchen der Psychosomatik steht, du siehst zwar Dinge, aber du sagst sie nicht. Also so grob zusammengefasst. Also du hältst dich eigentlich raus. Du schubst den anderen nicht. Du sagst ihm auf keinen Fall, was er machen soll oder was er nicht machen soll. Sondern du lädst ihn ein, du bist da, du bist still, zugewandt, was dann Herr Rogers auch nochmal anders in seiner Gesprächstherapie definiert hat. Aber diese Abstinenz, dieses sich zurückhalten, dieses sich selber keinerlei Vorteil zu verschaffen, sich selber nicht darin zu baden, was ich jetzt alles sehe bei dem anderen und Splitter und Balken und so. Das ist, würde ich sagen, die Haltung, um die ich mich bemühe. Es klappt sicherlich auch nicht immer. Das ist ja,
aber du gibst ja schon Impulse irgendwie, ne? Aber,
ja.
Ja. Das kommt dann spontan, oder?
Ja. Also wenn jetzt jemand ein Körperarzt ist, der würde jetzt sagen, okay, was ist denn hier los? Ich messe mal den Blutdruck. Und dann hat er ein Gerät und dann kann er sagen, okay, ganz schlimm oder alles in Ordnung. Und das, was ich den Menschen zur Verfügung stelle, ist meine Wahrnehmung. Und ich stelle denen das als meine Wahrnehmung zur Verfügung. Und das bedeutet, und das ist am Anfang ein bisschen für manche schwierig und für manche vielleicht auch ärgerlich, das bedeutet natürlich, dass die Person mehr und mehr prüfen muss, was stimmt denn daran für mich? Ah ja, jetzt sehe ich das, gucke ich mal von der Perspektive. Oder ich sage, ja, könnte ja daran liegen. Und dann kommt aber was ganz anderes. Und das ist dann das, was stimmt vielleicht. Und manchmal stimmt es auch. Und manchmal ist es der Nagel auf den Kopf und manchmal ist es vollkommen daneben. Und dann sage ich manchmal was zu einem und für jemand anders aus der Gruppe ist es wichtig. Also so. Aber diese Freiheit, dass ich mir greifen darf, was ist für mich jetzt stimmig, das ist Teil dessen, was Veränderung schafft, dass ich nämlich immer dichter rauskriege, ah ja, das ist wahrhaftig. Ah nee, das ist für die anderen so. Nee, das ist für mich ganz anders und ich spüre das jetzt gerade so. Ah ja, und den macht das traurig, aber mich macht das wütend. Und auch in diesem Abgrenzen und rausfinden, was ist denn stimmig und dem macht das Unruhe und ich werde damit ganz still und ja, oder dann mitzukriegen, ah, am Anfang hat mir das Angst gemacht und jetzt merke ich, ich kann mich da total hineinfallen lassen. Ich setze mich hier hin und eigentlich ist mein Alltag schon, sieht schon ganz anders aus, wenn ich mir die Zeit nehme und wir hier zusammensitzen und ich da auf eine andere Weise mit in Kontakt bin, mit mir selber, mit meinem Leben, mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe. Mit Gott.
Was ist Gott für dich?
Für mich hat es mit Dasein zu tun. Mit Dasein, mit Weisheit und mit Liebe.
Die wir eigentlich sind.
Die wir eigentlich sind. Und wenn man sagt, das ist ein bisschen verrückt, weil das, was Liebe ist, ist niemand mehr. Aber man muss es ja irgendwie ausdrücken. Oder man, also, ne, das ist. Die Worte sind immer ein bisschen verrückt. Und deswegen bin ich ganz froh, dass sich das, so wie wir hier arbeiten, also ob es jetzt in der Therapie ist oder beim Familienstern oder beim Enneagramm, ganz viel zwischen den Worten, diese der Blick Ramanas und der Blick Kalis hier im Raum so verteilen und sich das mitteilt zwischen den Worten.
Und Einzelsession gibst du aber auch, ne? Oder Behandlung? Oder nicht so viel? Nee.
Wenig.
Wenig. Aber da wird im Prinzip das Gleiche passieren, nur eben mit einem Menschen.
Ja. Also wir müssen ja in der Ausbildung das alles durchlaufen selber, genau durch die Mühle. Und ich finde, dass eine Gruppenenergie ganz viel trägt. Also so, wenn einer jetzt so eine Schweigeminute macht, dann macht einer eine Schweigeminute. Aber wenn 10 Leute eine Schweigeminute machen oder 8, oder dann passiert nochmal was anderes. Und in der Gruppentherapie gibt es was ganz Heilsames, nämlich da gibt es diese Augenhöhe. Und der Therapeut hat in dieser Haltung von therapeutischer Abstinenz, da bleibe ich ja sozusagen unbeleckt oder unoffenbart. Und das schafft ja eine Ungleichheit. Ja, jetzt keine unterschiedliche Wertigkeit, aber trotzdem eine Ungleichheit. Und die ist in der Gruppe aufgehoben. Und das ist sehr, sehr heilsam. Und das finde ich ganz schön. Und wenn das aber der Therapeut mit dem Klient macht, dann ist es irgendwie nicht das, wie ich mir das wünsche. Und dadurch, dass es eine Gruppensituation gibt, kann ich das aber trotzdem zur Verfügung stellen.
Und fühlst du dich da quasi als leerer Bambus oder Lehrer, wo das durchfließt oder... Wie weit bist du beteiligt? Oder musst du darauf achten, dass du geerdet bleibst? Oder wie ist da auch irgendwie eine bestimmte Haltung?
Am deutlichsten lässt sich es vielleicht am Familienstellen zeigen, weil da ist es, da kann man es vielleicht am besten beschreiben. Beim Familienstellen, wenn das so ist, wie das hier ist, gibt es eine Bewegung. Und wer das schon mal erlebt hat, der kriegt mit, ah ja, wenn ich da in der Stellvertretung stehe, dann bin ich in eine Bewegung hineingenommen. Und ich kann das, so wie du sagst, Lehrer Bambus, durchlaufen lassen. Ich kann alles fühlen, was da jetzt gerade sich zeigen möchte. Und ich stelle mich in den Dienst von der Person, die ich vertrete. Und ich kriege die anderen Menschen mit auf eine andere Weise, als ich sie vielleicht sonst mitkriege. Ich kann meinen Gefühlen Raum geben. Ich kann die da sein lassen, ohne sie festhalten zu müssen. Und wenn ich eine Aufstellung leite, dann bin ich genauso in dieser Bewegung drin, in diese Bewegung mit hineingenommen, nicht wie die Stellvertreter in der eigentlichen Bewegung, weil ich muss das ja auch sehen. Ja, also ich bin nicht so in dem Gefühl, wie jetzt jemand, der den Stellvertreter übernimmt, sondern ich bin ein bisschen herausgetreten. Ich kann aber natürlich jederzeit hineintreten an eine Stellvertreterrolle, wenn ich nochmal so hinspüren will, wo braucht es gerade einen Impuls. Ich kann atmen, ich kann die Menschen ermutigen zu atmen. Und so sind wir da alle in das mit hineingenommen, was sich da zeigen möchte. Und gleichzeitig gibt es dieses kleine, zurückgenommene, man könnte vielleicht sagen, in der Stille verankerte, was noch das alles wahrnimmt. So gut es gerade gelingt.
Und ist das für dich selber auch in irgendeiner Weise heilsam?
Ja, ist schön. Also ich mag meinen Beruf sehr. Ist ja nicht, ist ja kein Beruf in dem, also es, doch, es ist ein Beruf. Im wahrsten Sinne ein Beruf, ja. Und jemand hat gesagt, mit meinem Horoskop ginge das auch gar nicht anders, aber ich kann ich nicht beurteilen. Aber es ist schon, was ich natürlich.
Ist das, was mit den Menschen passiert, da im weitesten Sinne Selbsterfahrung? Und was verstehst du unter Selbsterfahrung?
Genau, ich habe ja nach einem Wort gesucht, das ich benutzen kann auch, und habe das dann auch Selbsterfahrung genannt, mit einem Bindestrich, so kleine Wortspielereien mag ich manchmal ganz gerne, weil es diese ganze Bandbreite erfasst. Weil es gibt... Ja, auch, also zu der Ethik gehört es auch, keine Heilsversprechen zu geben. Das heißt, es gibt diesen Raum hinzuspüren, was ich schon beschrieben habe. Und dann gibt es das kleine Selbst, dem ich mich annähern kann, wo ich einfach meinen Alltag freier gestalten kann, wo ich nicht so eingebunden bin in alte Muster und Schemata und Glaubenssätze und Familientraditionen und so, sondern wo ich... Ah ja, da bin ich und das ist mein Leben und jetzt lebe ich das und feiere das mit allem drum und dran. Und gleichzeitig das großgeschriebene Selbst, einfach da zu sein und still zu sein und genauso lebendig und wach.
Und da braucht man, das braucht man eigentlich nicht zu vermitteln, weil es immer da ist. Man kann höchstens den Menschen helfen, dafür offen zu sein, es wahrzunehmen, oder?
Ja, ich bin da so ein bisschen auch immer noch mal wieder am Suchen. Weil wenn es nicht ausgesprochen wird, ist es ja auch schade. Also, aber wenn es ausgesprochen wird, ist es eben... nicht das, was es eigentlich ist. Und deswegen freut mich das so, wenn ich das nicht so ausspreche und die Menschen trotzdem beschreiben, was passiert und wie, welche Veränderung das bewirkt und dass dann plötzlich sie ganz da sind, ganz still werden, ganz... Ja, dass Leute, wenn wir hier autogenes Training machen, sagen, plötzlich ist die Welt ganz durchsichtig und die wissen aber nicht, also die wissen auch nicht, wer dieser Mann da auf dem Regal ist und nichts, aber es ist einfach so spürbar. Und dann gibt es diese Hindernisse, die sich davor bauen und diese Filter und diese Ängste und Sorgen und die Nöte auch, also die ist über die Überlebensnöte oder der innere Überlebenskampf, ja, weil wir haben ja hier einen äußeren Überlebenskampf jetzt nicht gar nicht, das kann man jetzt wirklich nicht mehr behaupten, aber nicht so existenziell vielleicht wie andere, aber so ein innerer Überlebenskampf, der ist ja oft sehr existenziell und der macht es manchmal schwierig, ganz da zu sein.
Wer kämpft da und um was wird gekämpft?
Na, wenn jemand sich zum Beispiel sehr bemühen muss, eine Wohnung zu finden, dann ist es oft schwierig, so mit der Liebe und der Stille und der Weisheit verbunden zu bleiben. Es wäre natürlich umso wünschenswerter, je größer die äußere Not ist, aber es ist dann gibt es einen echten eine echte Herausforderung für den Überlebenstrieb. Und zu sagen, oh, ich habe plötzlich hier keine Wohnung mehr und wir sind ja jetzt hier in Mitteleuropa, glaube ich, oder Nordeuropa, wenn es kalt wird. Da muss ich mich drum kümmern. So. Und genauso gibt es innere Not, wo Menschen durch bestimmte Ereignisse sich in ihrer psychischen Existenz in Frage gestellt oder erschüttert fühlen. Und dann brauche ich eine gewisse äußere Struktur, die mir hilft, auch den Raum zu halten, der sich dann innerlich frei zeigen kann. Und dann ist es manchmal auf der einen Seite leichter, weil wenn diese Alltagsstruktur nicht so fest ist, dann lässt sie sich natürlich auch leichter öffnen. Aber das ist auf der anderen Seite manchmal auch schwerer, weil diese anderen Anforderungen so bedrängend sind. Oder weil wenn ich innerlich wenn ich so einen inneren, sicheren Raum nicht habe, dann ist es schwierig, sich weit werden zu lassen für Gefühle, die mit Lebensbedrohung einhergehen. So. Und insofern passiert beides gleichzeitig. Das große Selbst wird größer, das kleine Selbst wird größer, die Ich-Funktionen werden stabiler, das Ego löst sich auf. So passiert das alles in unterschiedlichen Gemengelagen. So. Und auch unterschiedlich, was die Menschen wünschen. Also.
Ja. Würdest du auch sagen, das Ego ist eben die Angewohnheit, alles auf eben ein gedankliches Ego, auf den Ich-Gedanken zu beziehen, alle Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühle? Oder ist es auch eine energetische Kontraktion?
Also wenn wir das jetzt so definieren, wie ich es jetzt gerade schon gemacht habe, dass das Ego das neurotische, selbstbezogene bezeichnen wollen und dass ich die Ich-Funktionen, das, was zum Leben notwendig ist, dass ich weiß, wie ich mein Konto von A nach B, das Geld kriege oder wo ich zum Bäcker einkaufen gehen muss oder wie ich ein Zugticket löse oder sowas. Ja. Und dass dann das Selbst als wo ich mich als Person verwirkliche und wo ich mich jenseits dessen, was meine Person ist, verwirkliche, stimmt ja nicht, sondern das da sein lassen kann, dann setzt sich diese Ego-Struktur oder diese Ich-Struktur, wie wir sie dann ja auch nennen können, aus, wie uns das Enneagramm so schön zeigt, aus gedanklichen Strukturen zusammen. Und das die Gedanken, also die Gehirntätigkeit, die macht auch ein bestimmtes energetisches Muster. Die macht ja sogar ein bisschen Elektrizität. Also das so. Und natürlich das Emotionale passiert auch zum Teil im Kopf, macht auch was mit den Gedanken und aber natürlich auch was mit dem Körper. Und sicherlich nicht nur mit dem physischen Körper, sondern auch mit den anderen Körpern, die wir da so drumherum haben. Das ist aber nicht mein Spezialgebiet. Also ich kann das wahrnehmen, wenn ich mich anspanne oder aber ich bin jetzt keine Aura- oder Chakran-Spezialistin, aber wäre ja komisch, wenn es sich da nicht zeigen würde. Also, ja.
Bietest du auch spezielle Traumaheilung an?
Ich mache ja keine Heilsversprechen. Ah, ja. Aber also Traumata gibt es ja schon länger als den Begriff der Traumatherapie.
Aha.
Also das gibt es ja schon lange. Und in der therapeutischen Szene gab es, war ich noch in der Klinik, also das war vor 20 Jahren, würde ich mal sagen, aber wir wissen ja so ungefähr, dass die Luise Redemann und der Herr Sachse so relativ groß publik gegangen sind und gesagt haben, in der klassischen Psychoanalyse werden wir den Traumapatientinnen und Patienten nicht gerecht. Und haben dann verschiedene neue Dinge postuliert, haben bestimmte Trance-Reisen zusammengesammelt, die ich jetzt auch benutze immer noch beim autogenen Training, die da so eine Stabilisierung reinbringen. Und das, was in der Psychoanalyse schwierig ist, für jemanden, der so eine lebensbedrohliche Erfahrung gemacht hat, ist dieses, dass man sich da auch manchmal so verlieren kann, dass man dissoziiert und dass der Kontakt, das zu halten, dann fehlt. Und insofern würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich Traumatherapie mache, weil ich nicht, weil es diese Abstinenz gibt. Ja, also es ist nicht so, dass da jemand ist, der jetzt auf diese Weise da ist. Schon auf einer energetischen Weise, wenn man das Wort aufgreifen wollen, oder schon auf einer verlässlichen Weise. Aber auch vielleicht für manche Menschen auf eine nützliche Weise nicht da hineingezogen. Also ich habe natürlich Menschen, die Traumata erlebt haben und denen nützt es auch was. Also wäre schlimm, wenn das nicht so wäre. Was die Frau Redemann so betont hat und was meiner Ansicht nach manchmal, was leicht auch in Vergessenheit geraten kann, weil das so, das ist so, dass die Grundarbeit, ja, weil das Trauma zu erzählen, das dauert nicht lange. Aber die Stabilisierung, wie sie das nennt, also diesen inneren Raum zu schaffen, also wie kann ich, die Traumaabwehr versucht ja auch manchmal durch Dissoziation Sachen wegzukriegen, also wie kann ich das zum Beispiel aktiv gestalten, dass ich sage, so und jetzt merke ich, das kommt und das packe ich jetzt weg und ich tue mir jetzt was Gutes und ich gucke jetzt, wir haben jetzt hier 2019, ich gucke, dass ich hier ankomme. Also dieses Dasein im Hier und Jetzt ist zum Beispiel was für jeden Menschen gut ist, aber für jemanden, den es immer mal so raushaut aus Zeit und Raum, besonders wichtig. Dieses Stabilisierende, da ist eine Gruppe, da sind Menschen, die haben vielleicht was Ähnliches erlebt und wir kommen jede Woche hierher und wir brauchen nicht darüber zu sprechen. Aber wir verschweigen das auch nicht in dem Sinne. Ja, wir wissen das. Die Therapeutin weiß das und andere, die mich vielleicht schon länger kennen, wissen das auch. Und wenn das nötig ist, dass sich das nochmal zeigt oder nochmal ausgesprochen wird, wird es ausgesprochen. Aber dieses Stabilisierende, das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges und was eine Voraussetzung für alles, also sowohl für die Traumatherapie als auch für die, wenn ich mich mit verletzten inneren Kindanteilen, die jetzt nicht lebensbedrohlich verletzt sein müssen, beschäftige, brauche ich ja immer so einen guten inneren Raum, wo ich für mich sorgen kann, auch wenn das vielleicht nur 5 Minuten am Tag erstmal ist oder nur eine halbe Minute, wo es mal still ist, wo mal Ruhe ist und so. Und natürlich, weil du vorhin nach dem Körper gefragt hast, das TRE, das kennen mittlerweile auch einige Menschen. Wo der David Bercelli festgestellt hat, wenn es jetzt ein Erdbeben gegeben hat, dann kann ich nicht mit allen Psychotherapie machen. Und das steckt im Körper. Und ähnlich wie auch bei anderen Verfahren, aber beim TAE eben ganz auf den Körper zentriert, dem Körper zu erlauben, die Anspannung, die Alarmbereitschaft, die sich im Körper verfestigt und chronifiziert und dann so einen Teufelskreis aufrechterhält von ich kann mich nicht entspannen, wenn ich mich nicht entspannen kann, kann ich keine Gefühle fühlen. Wenn ich keine Gefühle fühlen kann, bleibt der Körper angespannt, die mit ganz speziellen Übungen zu lösen, sodass der Körper dann so die Anspannung abschütteln kann. Und das ist was ganz Großartiges. Also da passiert nochmal ganz viel, dass das sich im Körper auf einer energetischen Ebene löst und der Körper im Zusammenhang mit dem, was ich zulassen kann und will, dann das Kommando hat. Okay, jetzt heute ist Beinschütteln dran und so. Ganz schön.
Das heißt, man lernt bei dir die Übungen dafür und dann kann man das zu Hause auch selber machen.
Genau, das TAE. Ja. Das TAE ist so angelegt, dass man die Übungen lernt und üben kann zu Hause. Und dass, wenn man merkt, okay, jetzt komme ich an einen Punkt, dann geht man nochmal und wieder in der Gruppe, kriegt man mit, jetzt da oder ich gebe nochmal einen Hinweis, da kann sich noch was und dann jetzt nochmal eine Schicht tiefer und dann kann man es wieder üben. Das ist mir was Wichtiges, dass die Leute jetzt das autogene Training als Entspannungsverfahren oder das TAE haben, wo sie jederzeit so ein kleines Handwerksköfferchen haben. Weil die Krisen kommen ja normalerweise nicht in der Therapiestunde oder wenn jetzt Retreat ist, sondern die Krisen kommen, wenn niemand da ist. Und dann zu wissen, okay, das und das kann ich machen. Ich kann mich hinsetzen, ich kann relaxen, kann dem Körper erlauben zu zittern, ich kann einfach damit da sein. Oder ich kann, wenn ich merke, das schaffe ich gerade nicht, sagen, okay, das und das mache ich jetzt und dann packe ich das beiseite und ich mache so einen Change State. Also ich hole mich da raus und lenke mich ab und entscheide, dass ich mich jetzt dem nicht zuwende und mache das dann zu einem anderen Zeitpunkt.
Ist es wichtig, das TAE irgendwie täglich zu machen und dran zu bleiben? Oder erinnert sich der Körper, wenn man da auch mal eine Pause macht? Oder?
Ja, so ein bisschen wird es wie gähnen. Also du gähnst halt, wenn du gähnen musst. Und dann zittert der Körper einfach und am Anfang zittert er mehr. Und so, man kriegt so langsam mit, jetzt wäre es mal wieder gut, jetzt mache ich vielleicht mal alle Übungen, jetzt mache ich mal gar keine, ich sitze nur gerade auf der Couch und plötzlich fängt der Körper an zu zittern. Ganz unterschiedlich.
Kann das auch zu viel werden, als dass dadurch was gelöst wird, was nicht zu verarbeiten ist?
Ja, wenn man sich so pusht, kann man, wie immer, weil wenn man sich pusht, kann man, aber dieses mitzukriegen, sagen, okay, am Anfang mache ich es eben vielleicht nicht jeden Tag oder ich sage, ich will mich jetzt mal dadurch pushen. Also diese Selbstregulation ist ein wichtiger Teil von TRE, das mitzukriegen. Wie will ich es denn eigentlich?
Und die Erfahrung, die man dann macht, kann man auch in die Gruppe mitbringen und darüber sprechen, nehme ich an.
Oder? Ja. Ja, also die in der Gruppe sind, mit denen mache ich auch immer Einzelgespräche, wenn jetzt was ansteht. Das ist dann aber. Klar. Und dann, wenn jetzt mehrere sind, die das schon länger üben, dann höre ich ja auf, wie macht das jemand anders und also kann ja von den Erfahrungen der anderen dann auch profitieren.
Du hast eben auch über das Gefühle fühlen gesprochen, also was gibt es da genau zu beachten?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man versteht, also das weiß ja inzwischen, ist das ja auch bekannt, dass es diesen Fight-and-Flight-Modus gibt, ne, dieses Kämpfen oder Flüchten. Und der andere Modus heißt Feed-and-Breed, also Füttern und Futtern eigentlich. Und in der Steinzeit ist es das Säbelzahntiger bekämpfen und Mammut jagen und dann am Feuer sitzen. Und wenn ich den Säbelzahntiger jage, dann möchte ich mich weder fragen, wie es dem Säbelzahntiger gerade geht oder wenn ich von ihm gejagt werde, noch wie es mir gerade geht. Das heißt, in diesem Modus, wenn ich in so einer Not bin, körperlich oder seelisch, dann ist der Körper so eingerichtet, dass er nicht fühlen kann und nicht fühlen soll. Und das nicht gut ist, sich zu fragen, ist es jetzt wichtiger, dass das Mammut, sondern da möchte ich einfach. Ja, so. Und dass das also so ein, deswegen sage ich, ich nenne das inneren Raum, es ist natürlich auch ein körperliches Loslassen in gewisser Weise. Und es ist eine gewisse Stabilität, die ich haben mag, um von den Gefühlen nicht wieder überwältigt zu werden. So. Und dann können die einfach da sein. Und dann kriege ich mit, ah, okay, ich dachte, das wäre Angst, aber es ist auch ein bisschen Freude dabei, hoch. Oder ich denke, oh, das ist Wut. Aber wenn ich so genau dahin schmecke, dann schmecke ich auch ein bisschen Lebenslust. Und dann kann ich ganz da sein mit dem, was gerade da ist und mit dem, was mein Leben bereichert.
Ist es wichtig, die Gefühle immer zu benennen, oder ist das Benennen schon ein Anfang von der Geschichte?
Ich glaube, dass es in vielerlei Hinsicht nützlich ist, aber nicht unabdingbar. Und Sprache ist ja was, was mir manchmal hilft, mit Dingen umzugehen. Und wenn ich dann sagen kann, ah, Moment mal, das, was ich da jetzt spüre, das ist nicht die Wahrheit, dann sind wir wieder bei diesem Zurücktreten, das ist mein Selbsthass. Und dieser Selbsthass, das ist meine Lüge sozusagen, oder das ist meine Täuschung, oder das ist mein Irrgarten, oder mein Seelengestrüpp, wo ich mich immer drin verfange. Das ist nicht die ganze Wahrheit, sondern das ist meine Fixierung, und das stimmt gar nicht. Und dann brauche ich nicht so zu tun, als ob es nicht da wäre, sondern ich kriege mit, okay, hallo Selbsthass, kenne dich schon. Und ich glaube das aber nicht, oder ich kann hinspüren, da gibt es noch was anderes. Ah, da gibt es noch was. Wenn ich den da sein lasse und wenn ich dahin spüre und wenn ich dann vielleicht meine Hand aufs Herz lege, dann kriege ich mit, da ist noch was anderes, und das fühlt sich vielleicht erstmal traurig oder verletzbar an. Ah ja, jetzt spüre ich Traurigkeit und Verletzbarkeit, okay. Das schafft mir diesen kleinen Schritt davon weg, und dann kann ich da sein einfach. Kriege ich vielleicht auch mit die Liebe, die da sich unter dem Selbsthass versteckt hat.
Du hast gerade deine Hand hier hingelegt. Gibt es sowas wie ein spirituelles Herz?
Ich weiß es nicht. Also Ramana beschreibt das ja sehr eindringlich. In meiner Wahrnehmung könnte ich sagen, ja.
Und das ist mehr in der Mitte oder sogar außerhalb vom Körper? Oder?
Hinten rechts in der Ecke ist es. ja. In der Mitte. In der Mitte von allem.
Ja, okay. Ich meine, ich hätte gelesen, du bietest auch Paargespräche an. Was passiert da?
Das Gleiche würde ich jetzt sagen. Und bei Paargesprächen ist es noch ist noch herausfordernder, sich rauszuhalten. Weil das eine Paarbeziehung ist, was da gibt es Verknüpfungen auf so vielen Ebenen und keine Ahnung, was da alles mit hineinspielt. Körperlich, seelisch, geistig, karmisch, genetisch, Familien, Stammbaum, gemeinsam Erlebtes oder nicht Erlebtes. Und das kann man nicht wirklich entwirren. Also man kann manchmal so einen kleinen Impuls geben und helfen zu gucken, gibt es eine gute gemeinsame Basis? Also gibt es bei beiden den Wunsch, was zu verändern, wenn einer unglücklich ist? Oder gibt es die eigentlich gar nicht? Das ist, glaube ich, eigentlich das Wichtigste. Also mitzukriegen, wollen wir zusammen was verändern, wenn jetzt einer unglücklich ist oder nicht? Oder hat das Unglück, was da ist, gar nichts mit dem Menschen zu tun, mit dem ich da zusammen bin, sondern mit mir? So. Und das so ein bisschen auseinander zu sortieren, mitzukriegen, was, welche Wünsche und Ansprüche gehören wohin und wollen wir zusammen was verändern? So.
Fühlst du auch energetisch, ob die Menschen zusammenpassen, aber, oder würdest du darüber keine Aussage machen?
Ja, da bin ich dann, halte ich mich, also ich mische mich da nicht ein, weil es, wenn man jetzt, glaube ich, wäre, würde man sagen, die Wege des Herrn sind unergründlich, aber sowas in der Art, weil da gibt es so viel, was zusammenspielt.
Macht es für dich was aus, ob du zu einem Menschen, der zu dir kommt, also jetzt in der Gruppe oder in sonst irgendeinem Gespräch, oder ob da eine bestimmte Resonanz ist, oder ist da einfach Offenheit für alle?
Es gibt Menschen, die kommen einmal wieder und kommen dann nicht mehr. Also ich verbiege mich ja nicht. Also so gut ich kann, verbiege ich mich nicht. Ich bin einfach da, und das ist dann für manchen passt das und für manchen nicht. So, also dass ich jemanden wegschicke, ist eigentlich noch nicht passiert, glaube ich. Aber das, also das kriegt man dann, wenn es nicht passt, passt nicht. Aber die Menschen merken das schon. Die kriegen ja auch mit, dass es hier, also die kriegen mit, wenn sie in einer Gruppenstunde sitzen, dass da was passiert. Dass da was für sich verändert, dass da Gefühle plötzlich auftauchen. Und ich frage die Menschen auch, möchtest du das? Also willst du das, und wenn ja, wofür? Weil sonst, wenn jemand so eigentlich ganz zufrieden ist oder so große Sorge hat, das nicht halten zu können, dann macht es ja auch keinen Sinn. Und dann überlegen sich das die Menschen, manche. Finden sicherlich einen Platz, der besser zu ihnen passt.
Ja. Du bist ja, glaube ich, hier mehr in einem ländlichen Gebiet, aber es kommen auch Menschen aus Potsdam und Berlin. Und wenn die in Gruppen zusammenkommen, ist das förderlich, wenn die so von unterschiedlichem bisschen kulturellen Hintergrund kommen, oder ist es manchmal auch sehr schwierig dadurch?
Ich finde es gut. Ich finde das gut, weil das, also wenn du in Urlaub fährst, dann kriegst du mit, da ist ein bisschen andere Trance. Also es gibt bestimmte andere Regeln, die man vielleicht am Anfang so gar nicht versteht. Also, was weiß ich, die Engländer fahren auf der falschen Straßenseite und so. Aber auch kleinere Dinge, die sind irgendwie anders. Und dadurch bist du mit deiner eigenen Selbstverständlichkeit ein bisschen hinterfragt. Und das ist schön, weil darum geht's ja. Also das, wo ich was so für selbstverständlich nehme und denke, das ist jetzt das Richtige und das ist das, was ich glaube. Und plötzlich kriege ich mir da ist jemand, und der kommt aus einer ganz anderen, der hat einen ganz anderen Lebenshintergrund und hat eine ganz andere Art zu denken oder zu sprechen. Und es gibt aber trotzdem was Gemeinsames. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, naja, okay. Also ich kann sagen, ja, okay. Aber es gibt trotzdem diese Verbindung im Menschlichen und manchmal auch in der gemeinsamen Suche nach Wahrhaftigkeit oder nach Stille oder Glück oder wie es so jeder für sich definiert. Und das ist ganz erstaunlich. Da gehen dann so innere Lichter und Türen auf, wenn da jemand kommt, der in Afghanistan war und jetzt auch Panik hat, genauso wie ich, die ich immer zu Hause war. Wow, was ist denn da passiert? Jetzt gibt es plötzlich eine Verbindung.
Dann habe ich auf deiner Seite gelesen von Superversion. Wen ist das, für bestimmte Berufe oder für welche Menschen, die du in der Art begleitest dann?
Hat sich nicht durchgesetzt. Es gab mal Anfragen von so sozialen Trägern, aber das Also ich würde das anbieten, aber es hat sich jetzt nicht so. Also macht das eigentlich nicht.
Und ja, wir haben ja eben schon über Paargespräche gesprochen. Kannst du generell eine Empfehlung geben, was eine Beziehung glücklich macht?
Ja, den anderen so zu lassen, wie er ist. Und entweder ich liebe den oder diese oder nicht. Und dann kann ich mich selber auch so lassen, wie ich bin. Und dann können sich kleine Verhaltensweisen ändern, dass es ein bisschen smoother wird, ein bisschen sanfteres Seelen miteinander. Aber im Prinzip ist der andere so, wie er ist, perfekt und wundervoll. Also wenn du noch was generell umfragst, ist das die vernichtende Antwort.
Und dass es einfach generell von der Grundenergie einfach passen muss, ne? Oder sollte.
Keine Ahnung, vielleicht passt es nicht, aber wir lieben uns. Also vielleicht sind zwei Menschen ganz verschieden, aber trotzdem gibt es was, was liebenswert ist. Und ja. Also die Sophie Hellinger, die ist ja die Spezialistin für provokante Bemerkungen. Sie hat mal gesagt, du kannst eigentlich jeden lieben. Sie hat das ein bisschen auf die Spitze getrieben und gesagt, du könntest auch mit jedem zusammenleben. So aus ihrer Power heraus. Das würde ich jetzt so nicht sagen oder würde ich nicht so wollen, aber dieses, also wenn jemand dich vollständig so sein lässt, wie du bist und dich so vollständig in Ordnung findet, wie du bist und mitkriegt, keine Ahnung, die Haare sind immer im Spülbecken oder du musst jeden Sonntag mit deinen Eltern telefonieren oder fährst irgendwie komisch Auto und trotzdem. Ja, trotzdem. Ja. Mag ich dich so, wie du bist, verständlich.
Ja. Also jemand so sein lassen ist eine Sache, aber da kann ja dann auch passieren, aber das passt dann für mich nicht. Ne?
Aber dann ist es auch einfach. Also dann kriegt man mit, es geht irgendwie nicht. Ja, oder wir müssen einen Weg finden, wo wir uns, was weiß ich, zwei getrennte Waschbecken haben, weil das ist unser Problem.
Ja, es geht in bestimmten Bereichen nicht so gut. Ne?
Oder wir müssen, einer hat immer nur Küchendienst oder so und der andere darf die Küche nicht betreten. Keine Ahnung, dann findet man ja eine Lösung, wenn es eigentlich so einen Grundeinklang gibt, dann brauche ich nicht, mich an so Alltäglichkeiten aufzureiben. Aber vielleicht ist das auch was ich, vielleicht ist es anders, wenn man 30 ist. Dann muss man vielleicht noch andere Dinge ausfechten. Dann muss man sich ja auch über Kindererziehung einigen und so. Dann muss man vielleicht manches noch mehr ausfechten, als wenn jeder so ein ganz eigener Mensch ist und die letzten zig Jahre auch alleine überlebt hat. Dann ist es vielleicht auch anders. Ja.
Du hast autogenes Training schon erwähnt. Also ich habe da nur Erfahrungen, die ganz, ganz lange zurückliegen. Ich weiß schon gar nicht mehr. Kannst du mal erklären, wie das abläuft und was der Sinn davon ist?
Der Sinn davon ist, aus diesem angespannten Zustand in einen relaxten Zustand zu kommen. Also aus diesem Säbelzahntiger und Mammut in das, wir sitzen am Lagerfeuer und fühlen. Also deswegen, das ist meine Motivation, das seit so vielen Jahren anzubieten. Das hat ja dann auch das immer wieder von vorne anzubieten und so. Aber was ich sehe, ist, dass sich das tatsächlich lohnt, weil das diesen Raum schafft, diesen inneren Raum schafft, um überhaupt Gefühle zu fühlen. So. Und weil es eben die Menschen mit nach Hause nehmen können und weil sie Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung üben können. Also das muss ich ja alleine trainieren. Und es ist eine Konditionierung in dem Sinne, dass es die bisherige Konditionierung von Anspannung praktisch wie so eine Art homöopathisches Medikament mit einer anderen Konditionierung, nämlich zu sagen, oh, mein Arm ist ganz schwer und ich bin eigentlich ganz relaxed und das Herz schlägt ruhig und in meinem Bauch ist auch alles in Ordnung. So. Und indem ich das übe, wird es immer selbstverständlicher, dass der Körper aus dieser Alarmbereitschaft rauskommt. So. Und dafür ist es da. Eben, indem ich eine neue Konditionierung zwischenzeitlich benutze, aber eigentlich dafür die bisherige Konditionierung zu lösen und dann da zu sein. Also die Menschen nutzen das zum Teil vor oder nach der Meditation, am besten davor. Und dann, also auch die Meditation bedarf ja einer gewissen Nicht-Alarmbereitschaft des Nervensystems. Und das ist eine schöne Eingangstür dafür. Und es gab schon vor 100 Jahren, als sie das eingeführt haben, haben sie beobachtet, dass Menschen in Verzückungszustände geraten sind. Haben das dann Nirvana-Therapie genannt und etwas beiseite geschoben, aber es ist so dabei beobachtet worden, ja.
Und Meditation, da verstehst du unter Meditation einfach nach innen schauen, also Augen schließen, nach innen schauen, oder ist da mehr ein meditativer Zustand gemeint? Oder?
Die Tradition, aus der ich komme, hat ja keine Meditationstechnik in dem Sinne, wie sie manche andere haben, dass man sich auf den Atem konzentriert und so weiter, was es da noch alles für Methoden gibt, sondern wenn man sagen würde, was das Meditationsobjekt ist, dann wäre das die Gegenwart, wäre dann die 24 Stunden, 7 Tage in der Woche das Meditationsobjekt. Aber das ist nützlich, für gewisse Zeiten sich hinzusetzen. Was wir vor dem autogenen Training immer noch mal machen, ist eine Körperwahrnehmung. Also das, was neudeutsch Bodyscan heißt. Und durch die Körperwahrnehmung gelingt es den Menschen, die ganz viel im Verstand sind, oder sich in den Gefühlen verlieren, ist der Körper wie so eine Tür zum Augenblick. Also ich kann schlecht fühlen, also kann ich auch, aber also meine Hand, wie sie sich gestern angefühlt hat, ist wahrscheinlich schwerer zugänglich, als zu meiner Hand zu spüren, wie sie sich jetzt anfühlt. Und insofern ist der Körper ein gutes Vehikel, um im Augenblick anzukommen, um dann steige ich quasi von diesem Vehikel ab und kann dann da sein, die anderen noch einmal betreten.
Wie würdest du sagen, passiert grundsätzlich Heilung? Also, weil es einfach ansteht oder weil es ein natürlicher Fluss ist, dass das Leben eigentlich zum Heilsein hingeht oder die Präsenz eines anderen Menschen? Oder auf körperlicher Ebene Medikamente?
Ja, eigentlich alles, was du gesagt hast. Ich glaube, es gibt die unterschiedlichsten Wege. Manchmal gibt es Wunder. Manchmal gibt es, dass sich jemand mühselig aus seiner Krankheit rauskämpft mit schulmedizinischer und komplementärer Hilfe. Manchmal hilft Pusten. Also, alles. Und wir haben ja, also wer heilt, hat Recht. Wer heilt, hat Recht, das ist so sozusagen die
Und würdest du sagen, du hast mit deiner Gruppentherapie recht? Passiert da viel Heilung?
Also mir macht es Spaß. Das kann ich mal sagen. Und die Menschen, die davon angezogen sind, denen geht es besser. Ja. Also Herr Freud hat ja mal gesagt, die Liebes- und Arbeitsfähigkeit möchte er durch seine Therapie wieder freisetzen. Und wenn wir das jetzt nicht so eng fassen, dann ist das ein schönes Ziel, Liebes- und Arbeitsfähigkeit. Also Arbeitsfähigkeit im Sinne von, ich kann das tun und sein, was mich erfüllt.
Ja, weniger im Sinne von funktionieren.
Genau. Und das finde ich ein schönes Ziel.
Du bist ja auch Ärztin, ne? Also kannst du quasi den Menschen das selber verschreiben, diese Gruppentherapie, also diese Therapie?
Genau, zwar die Krankenkasse.
Aha. Ah ja.
Also wenn das indiziert ist, die zahlen das nicht zum Spaß und die Leute kommen aber auch nicht zum Spaß. Ne? Gab es ja ein böses Blut erregenden Artikel im Spiegel. Die Psychotherapeuten nur die nehmen, die es eigentlich gar nicht brauchen. Das ist nicht der Fall. Wer das nicht, also wenn man genauso gut segeln gehen könnte, weil man glücklich ist, dann geht man segeln oder keine Ahnung, was die Menschen machen. Also die Menschen kommen schon her, weil sie in Not sind.
Und gibt es da ganz feste Regeln, also wie oft die Leute dann kommen müssen und wenn sie was verpassen, dann, ja, dann ist das irgendwie schlimm oder?
So ist das ja in der Analyse, in der klassischen Analyse muss so Auswahlhonorar zahlen und dann so, das ist in der Gruppe auch nicht so, weil es sind mal mehr da, mal weniger, gibt eine bestimmte Spanne und das gleicht sich dann aus. So. Die Kasse hat das mittlerweile auch sehr gut geregelt, hat sich dieser Tatsache, dass wir ja nicht in der Klinik sind und alle kommen müssen, weil sie nirgendwo anders hingehen dürfen. Da ist eben mal ein Elternabend oder die Bahn fällt aus oder dann kommt man nicht. Also das ist der Alltag eben.
Ja, Angelika, du bietest eben auch stille Retreats an. Ist da nur Stille oder Stille und Frage-Antwort oder bezieht sich die Stille darauf, dass die Menschen dazwischen auch nicht sprechen, zwischen den einzelnen Sitzungen oder Veranstaltungen? Wie ist das genau gemeint mit stille Retreat?
Ist kein Schweigeretreat. Wobei wir jetzt zu Pfingsten gab es bei manchen den Wunsch zu schweigen zwischendurch. Weil das Schweigen dazu beitragen kann, dass dieses konzentriert sein auf das, was wesentlich ist, wenn ich das jetzt mal so nennen mag, manchmal leichter werden lässt. Also deswegen ist das Schweigen schon ein wichtiger Bestandteil. Also sogar auch bei der Gruppentherapie gibt es eine Schweigezeit. Und also die Stille hat ja ansonsten nichts mit dem Schweigen unbedingt zu tun. Manchmal ist sie leichter zu hören, wenn das andere leiser wird, weil es die Menschen oft nicht gewohnt sind, dem zu lauschen, was still ist. So, und Stille ist, für mich ist es ein schönes Wort, für andere klingt es so wie, jetzt sei mal still. Damit hat es ja aber gar nichts zu tun. So, dass die Stille, um die es mir geht, ich finde das Bild ganz schön von so einem Bergsee, der ist ganz still, der kann auch aufgewühlt sein oder der kann auch an der Oberfläche aufgewühlt sein und trotzdem gibt es so eine, wie so eine majestätische Stille da. Und diese Art von Stille suchen die Menschen und gefällt mir. Und es ist das Lebenselixier oder das Atmungselixier und das, was die Welt ja ausmacht. Und die Menschen wünschen sich das, Zeit und Aufmerksamkeit darauf zu richten. Und das machen wir ja gemeinsam, wenn wir stille Abende haben oder Sphinx-Retreat. Und auch eigentlich, also das sind die beiden Situationen, wo es so explizit darum geht. Und in der anderen Zeit ist das das, was alles trägt und bestimmt auch. So.
Und wie führst du die Menschen zur Stille, indem du auch erst drüber sprichst oder ihr seid einfach still miteinander?
Wir sind still miteinander und wir sind da und wenn ich davon ausgehe, dass das, was still ist, sowieso da ist, dann kann ja die Bewegung oder die Aktion, das Handeln kann sich eigentlich ja nur darauf beziehen, das, was das verdeckt, zu lösen, wegschmelzen, wegfallen zu lassen. Oder vielmehr die Wahrnehmung dessen, was das, also die Wahrnehmung dessen, was das verschleiert oder was das nicht spürbar, fühlbar, erlebbar, seibar sein lässt, das wegfallen zu lassen. So. Und das ist das, was passiert. Und das zeigt sich in ganz unterschiedlicher Weise, dass die Menschen merken, ah ja, ich spüre es schon, irgendwie ist es ja auch da. Und dann taucht immer wieder was anderes auf, was das verschleiert. Und Gedanken, Gefühle, Körper, Wahrnehmung und Erinnerung. Und je nachdem, was da so an der, also was die Menschen mitbringen, was verschleiert, das schauen wir uns an und das darf verschwinden, wenn es verschwinden darf.
Am Anfang, wie du quasi von der Segenslinie gesprochen hast, die von Ramana ausgegangen ist, da hast du ja auch Eli erwähnt. Und Eli steht ja auch viel, auf jeden Fall meiner Wahrnehmung, fürs Enneagramm. Das bietest du auch an als Kurse. Da geht es darum, dass die Idee dahinter ist, zu erklären, also oder das System zu erklären und dass die Menschen sich selber einordnen können oder finden können und dadurch ihnen klarer wird, wie sie funktionieren, oder? Ja.
Das Enneagramm ist ganz wundervoll, weil das Enneagramm diesen Schleier und diese Muster und die Geschichten und die ganze Lebensgeschichte der letzten drei Generationen so präzise beschreibt, dass es mir leicht fällt zu sagen, also wie wir das vorhin erwähnt haben, ah, dieser Selbsthass, okay, das ist meine Fixierung. Da kann ich sehen, wie der Selbsthass arbeitet und wie der sich im Alltag zeigt. Und ich kann aber gleichzeitig mitkriegen, ah ja, das ist der Selbsthass, der das antreibt. Dadurch kommen meine ganzen Emotionen so ins Ungleichgewicht. Aber ich kann sehen, dass das nicht die Wirklichkeit ist, sondern das ist die Fixierung. Und da gibt es noch was ganz anderes. Und da kann ich damit in Kontakt kommen. Und weil das Enneagramm das so präzise beschreibt, wie der menschliche Organismus der jeweiligen Fixierung funktioniert, ist es so ein großes Hilfsmittel, davon zurückzutreten. Also gleichzeitig auf der Alltagsebene sich nützlich zu machen, weil ich das besser verstehe, wie ich ticke und wie jemand anders ganz anders tickt. Und gleichzeitig zu sagen, ah, okay, aber das ist ja noch gar nicht alles. Da gibt es ja noch was, was mich wirklich, wirklich ausmacht. Jenseits von der Fixierung, jenseits von der Persönlichkeit, jenseits von meiner Geschichte gibt es noch was anderes. Und das hat nichts mit der Fixierung zu tun. Und gleichzeitig ist die Fixierung da und gibt meinem Leben einen bestimmten Geschmack, eine bestimmte Dinge, die damit verknüpft sind, und das ist in Ordnung. So. Also es ist auf ganz vielen Ebenen ungeheuer nützlich.
Und das andere, was so im Hintergrund vielleicht wahrgenommen werden kann, kann man das in Worte fassen?
Wenn man das in Worte fassen will, kann man das Dasein, die Weisheit oder die Lehre des Geistes und die Liebe nennen.
Trifft man mit jedem Wort einen anderen Charakter, ohne es zu beschreiben, oder?
Man trifft... Naja, das ist ja alles in dir. Also du bist ja da und du bist ja mehr oder weniger weise oder still im Geist und du bist Liebe. Und dahinter steht das, was wir Bewusstsein nennen, in Ermangelung eines besseren Wortes. Was kann man dann Bewusstsein nennen oder das Namenlose? Und im Menschlichen zeigt sich das auf diese drei Weisen.
Und würdest du sagen, alles ist im Grunde Liebe, was erscheint, auch wenn es grausam aussieht?
Naja, es ist auf jeden Fall da. Also das, was erscheint, ist auf jeden Fall da. Und wenn man danach sucht, das ist, was wir beim Familienstellen sehen, und da kommen ja manchmal auch sehr grausige Dinge ans Tageslicht. Und wenn wir da so zurückgehen und mit der Bewegung, wo sie herkommt, dann ist da Liebe zu finden tatsächlich.
Hat Dankbarkeit in deinem Leben Platz?
Mhm. Ja, Dankbarkeit ist ja ein Aspekt der Liebe und ich habe großes Glück. Ja. Also ich bin jetzt nicht so eine Dankbarkeitspraktiziererin, wie das manche sind, aber sie ist natürlich da. Ja, viel Dankbarkeit.
Würdest du sagen, was du machst, entspricht deinen Neigungen und Fähigkeiten?
Ich hoffe, meine Fähigkeiten, aber jedenfalls dem, was mir Freude bereitet. Ja. Also kann ich besser als malen, auf jeden Fall.
Okay, dann danke ich dir herzlich fürs Interview.
Dann danke ich dir herzlich für deine Fragen und alles Liebe.